Heute geht es um einen der wohl bekanntesten Psychotherapeuten und Autoren unserer Zeit, Irvin David Yalom, sowie um die existenzielle Psychotherapie. Eine Therapierichtung, die durch Yalom maßgeblich mitgeprägt wurde und deren Annahmen sich wie kaum eine andere Therapierichtung nicht nur auf andere Therapieschulen übertragen lassen, sondern auch auf das Leben an sich. Und da das ein sehr vitales Thema ist, machen wir das heute auch zu zweit. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 37. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Yalom und die existenzielle Psychotherapie. Und heute auch endlich mal wieder im Duett quasi, im Gespräch mit einer Kollegin, die der ein oder andere von euch sicherlich von Instagram kennt. Heute bei mir Emilia Nasser, Psychotherapeutin in Ausbildung für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und jemand, der auf Instagram immer wieder auch Einblicke in den Klinikalltag zeigt, sowie psychodynamische Konzepte vorstellt und immer wieder auch spannende Buchempfehlungen gibt. Darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Aber jetzt erstmal, Emilia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast für heute für den Podcast. Das ist eine Premiere für mich. Bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, das geht uns, glaube ich, beiden so. Ich finde, man kann es auch sagen. Ich habe gerade wirklich 3 Anläufe fürs Intro gebraucht, weil ich ganz viel sagen wollte und dann aber auch nie zufrieden war damit.
Ja, das kenne ich auch sehr gut, muss ich sagen. Wir sind ja nicht frei von solchen kleinen Verunsicherungen, das macht uns doch authentisch.
Da muss ich daran denken, dass du mir zu Weihnachten noch Good Enough Weihnachten gewünscht hast. Und vielleicht ja. Ist es ja auch hier dann okay, wenn es Good Enough ist und eben nicht perfekt und makellos.
Das stimmt. Das ist ein guter Einschub. Das habe ich tatsächlich auch auf Instagram bei einer Kollegin gesehen und habe mir das dann direkt mal geklaut, diese Formulierung. Fand ich total toll.
Fand ich super. Genau, ich habe auch gerade schon gesagt, du teilst ja auch Buchempfehlungen auf Instagram. Mhm. Und unter anderem habe ich da bei dir mehr als einmal auch eine Buchempfehlung zu Irvin Yalom gesehen, beziehungsweise zu seinen Büchern.
Ja, genau.
Und so kam es auch zustande, so kam die heutige Folge zustande, weil ich mir schon länger dachte, ich bin so begeistert von den Büchern, würde da gerne was zu machen. Und dann habe ich das bei dir gesehen und dachte, perfekt, das passt super, ich schreibe dich jetzt unbedingt mal an und hoffe, dass du Lust hast, da gemeinsam was zu machen. Und war, wie gesagt, sehr erfreut, dass du dann Ja gesagt hast.
Ja, total cool. Ich finde es auch total, auch irgendwie cool, dass wir heute genau über eins dieser Bücher sprechen, weil du auch gerade erwähnt hast, dass wir uns eben durch diese Buchempfehlungen auch irgendwie auf Instagram kennengelernt haben. Und so führt das eine jetzt irgendwie zum anderen.
Genau. Und vielleicht gelingt es uns ja heute auch den einen oder anderen für Yalom und die existenzielle Psychotherapie zu begeistern.
Das wäre toll, würde ich mich auch freuen. Ich bin ein großer Yalom-Fan, muss ich sagen.
Ja, ich auch, definitiv. Ich würde jetzt aber erstmal kurz innehalten und eine Mini-Biografie von ihm vielleicht vorstellen, weil die meisten sicherlich Yalom kennen, aber wahrscheinlich ja auch nicht alle. Und damit wirklich alle auch wissen, worum es jetzt heute gehen wird, würde ich ihn, wie gesagt, mal kurz vorstellen und auch so ein bisschen was zu der existenziellen Psychotherapie sagen.
Wunderbar.
Also, heute geht es um Irvin David Yalom, der 1931 in Washington D.C. als Sohn jüdischer Einwanderer aus Russland geboren wurde. Seine Eltern betrieben ein kleines Lebensmittelgeschäft in einem ärmeren Viertel. Yalom verbrachte viel Zeit allein, vor allem in Bibliotheken, wo er früh Zugang zu Literatur und Philosophie fand. Diese frühe Erfahrung, auch von Isolation, Beobachtung und innerer Reflexion, prägte später sein therapeutisches Denken sehr stark. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Er studierte Medizin, entschied sich dann aber für das Feld der Psychiatrie und absolvierte seine Ausbildung in den 50er und 60er Jahren. Yalom wurde klassisch psychoanalytisch ausgebildet, begann aber bald, diese Richtung auch kritisch zu hinterfragen. Ihm fiel auf, dass viele Patientinnen und Patienten nicht nur unter Traumata und verdrängten Konflikten litten, sondern unter grundsätzlichen Lebensfragen. Zum Beispiel der Angst vor dem Tod, Einsamkeit, Sinnlosigkeit und Entscheidungsnot. Vier Punkte, die wir auch gleich nochmal aufgreifen werden. Ein entscheidender Wendepunkt war seine intensive Beschäftigung mit der existenziellen Philosophie, also der Art der Philosophie, die sich eben mit diesen grundlegenden Lebensfragen befasst. Hier waren es vor allem Nietzsche, Heidegger und Sartre, die ihn ganz doll beeinflussten. Yalom erkannte Parallelen zwischen philosophischen Existenzfragen und dem psychischen Leiden seiner Patientinnen. Daraus entwickelte er sein lebenslanges Projekt, die Übersetzung existenzieller Philosophie in psychotherapeutische Praxis. In den 70er Jahren dann veröffentlichte er sein erstes großes Fachbuch zur Gruppentherapie. Dabei erkannte er, dass Gruppen ein sehr idealer Raum sind, um so grundlegende Themen wie Isolation, Verantwortung und Beziehung direkt erlebbar zu machen. Die therapeutische Beziehung, also ganz besonders das Arbeiten im Hier und Jetzt, wurde für ihn zu einem ganz zentralen Wirkfaktor. Dann in den 80er Jahren erschien sein einflussreichstes Werk, nämlich das zur existenziellen Psychotherapie. Darin formulierte Yalom die vier sogenannten Grundgegebenheiten. Das sind Tod, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit. Dieses Modell wurde zu seinem Markenzeichen und machte die existenzielle Psychotherapie erstmals systematisch, klinisch anschlussfähig und vor allem aber auch international bekannt. In seiner praktischen Arbeit entfernte Yalom sich zunehmend von technikorientierten Therapien. So steht er vor allem manualbasierten, zu stark pharmakologischen oder auch zu behavioralen Ansätzen sehr kritisch gegenüber. Stattdessen betonte er die Echtheit des Therapeuten, eine persönliche Begegnung und die Verantwortung des Patienten für sein eigenes Leben. Therapie verstand er deshalb nicht als Anwendung von Methoden, sondern als eine Begegnung zweier Menschen, und zwar auf ganz grundlegender, ganz existenzieller Ebene. Ab den 90er Jahren wurde Yalom dann auch als Schriftsteller bekannt. Ich glaube, bis heute hat er tatsächlich ungefähr 20 Bücher veröffentlicht. In Romanen wie »Und Nietzsche weinte« und »Die Schopenhauerkur« verband er Psychotherapie, Philosophie und erzählerische Fallbeispiele. Diese Werke machten seine Ideen einem breiten Publikum zugänglich und sind sicherlich auch einer der Gründe, weshalb wir heute über ihn sprechen. Im höheren Alter wandte sich Yalom zunehmend den Themen Tod und Endlichkeit zu, auch autobiografisch. Bücher wie »In die Sonne schauen« oder »Wir sind alle Tagesgäste« spiegeln seine persönliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter wider und zeigen, wie konsequent er auch seine eigene therapeutische Haltung auf sich anwandte. Und ich würde sagen, das ist ein ganz guter Punkt, um hier erstmal zu pausieren. Und wir kommen dazu, was uns eigentlich dazu bewogen hat, diese Folge heute zu machen und zu Yalom gebracht hat. Du hast es zu Beginn ja schon gesagt, wir sind beide bekennende Yalom-Fans.
Ja.
Dazu natürlich die Frage, warum eigentlich?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch so die wichtigste oder interessanteste Frage tatsächlich. Ich habe mich auch gefragt jetzt die letzten Tage, wie bin ich eigentlich auf Yalom gekommen? Und ich glaube, dass ich die erste Begegnung mit Yalom hatte, als ich mich mehr zur Gruppenpsychotherapie belesen habe, beziehungsweise mich dafür interessiert habe, weil ja Yalom auch insbesondere für seine Erfahrungen bezüglich der Gruppentherapie auch bekannt geworden ist. Er hat ja viel über die Wirkfaktoren berichtet in einer Gruppenpsychotherapie. Wie zum Beispiel eben, dass eine Hoffnung vermittelt wird in der Gruppe, dass korrigierende Beziehungserfahrungen gerade auch im Hier und Jetzt gemacht werden Und aber eben auch ganz, ganz wichtig, dass es da um eine, ja, um quasi die Universalität des Leidens geht. Also
Ja.
diese Erfahrung, die Patienten machen mit ihren quälenden Gedanken, negativen Gefühlen, nicht alleine zu sein. Das benennt er wirklich so als einer der wirklich wesentlichen Faktoren in der Therapie. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast in der Biografie, dass Yalom eben selber auch das, was er lehrt, das, was er schreibt, das an Erfahrungen, was er teilt, eben auch bei sich selbst anwendet und auch von seinen eigenen Erfahrungen in der therapeutischen Situation berichtet. Und ich finde, da verknüpfen sich diese Punkte ganz gut, weil er dadurch eben nämlich die Therapie auf so eine ganz menschliche Ebene hebt. Und durch das Teilen seiner eigenen Konfrontation mit diesen existenziellen Themen, die du schon genannt hast, bricht er eben diesen Gedanken auf, diesen Gedanken, ich bin mit meinem Leid, mit meinen Gedanken ganz, ganz alleine, sondern es ist eben oft was ganz, 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 ganz Menschliches, was dahinter steckt und gar nicht per se erstmal was Krankhaftes, was Pathologisches.
Das finde ich auch. Also er macht irgendwie viel zugänglich. Ich finde, er macht Therapie zugänglich, er macht so ganz grundlegende Lebensthemen zugänglich und auf diese Art, ja, macht er auch Leiden zugänglich, ne? Wie du
Ja,
sagst,
voll.
nicht pathologisierend, sondern eben als Teil unserer Existenz, aber auch sehr, also ich fand auch immer sehr, sehr warmherzig, so. Also es hat auch irgendwie was Tröstendes, finde ich, wenn man ihn so liest oder ihm zuhört.
Ja, voll, das mit dem Trösten, das trifft es ganz gut, finde ich. Ich finde, er hat so eine sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, so eine sehr warme, echte Art und Weise, wie er vermittelt, dass diese existenziellen Themen, wie zum Beispiel eine tiefe Sinnlosigkeit, die man im Leben empfindet, oder halt irgendwie Gedanken um den eigenen Tod, ja, und diese ganz, ganz schweren Themen macht er damit, also diese Themen, er schafft es, sage ich mal, diese Themen ja, auf so eine ganz menschliche Ebene eben zu heben. Ja.
Ja. Und ich finde, was ja ganz spannend ist, er macht das ja auch, indem er sich selber so einbringt. Also
Ja,
er
genau.
ist ja ursprünglich, wie gesagt, klassischer Analytiker, er hat das so gelernt. Aber das merkt man ja in jedem Buch, was er schreibt. Er arbeitet überhaupt nicht so. Also,
Ja.
er arbeitet in keinster Weise irgendwie klassisch. Er arbeitet eigentlich mehr, also vom Setting her würde ich sagen, tiefenpsychologisch fundiert, ne? Er sitzt mit seinen Patienten zusammen und er ist sehr nah an den Patienten dort dran. Also, er bringt sich selber ein, er erzählt von sich selber. Ich finde auch, er ist sehr gut darin, Selbstoffenbarung zu machen, also dass er sich gut
Ja.
überlegen kann, wann sagt er was, was passt jetzt. Und er macht das vor allem eben mit seinem Erleben im Hier und Jetzt. Und ich finde, dadurch wird er so menschlich, ne, so erkennbar. Und ich glaube, das ist das, was Leute anspricht. Also sowohl Patientinnen bei ihm, denke ich, aber auch Leser.
Ja, ich finde, das wird auch in seinen Büchern sehr deutlich. Also er fokussiert ja wirklich sehr, sehr doll die Beziehung im Hier und Jetzt und eben die
Ja.
Beziehung im therapeutischen Raum. Und mich fasziniert dieses direkte Feedback, was er gibt, dieses direkte Ansprechen. Und das Arbeiten in der therapeutischen Beziehung, das kennt man ja auch, ne, aus der klassischen TP. Aber wie du schon sagst, erstmal, also ich bin ehrlich, als ich das erste Mal ein Buch gelesen habe von ihm, bin ich so über ein paar Sachen gestolpert und war erstmal so ein bisschen irritiert, weil das so ganz konträr irgendwie auch ist zu dem, was ich zum Beispiel in meiner Weiterbildung so lerne. Ja. Gerade so dieser Gedanke, ne, vielleicht auch so ein bisschen veraltet, dieser Gedanke, der Therapeut, die Therapeutin ist eine weiße Wand und gibt absolut nichts von sich preis, ne, auch nicht irgendwie eigene Gefühle oder emotionales Erleben und erst recht nicht eigene Erfahrungen im Leben. Ne.
Ich finde auch, also beide Punkte, die du jetzt angesprochen hast, fand ich gerade ganz wichtig. Zum einen, das ging mir auch so total, also dass ich gemerkt habe, in mir ist wirklich ein Teil, der wehrt sich dagegen, weil ich habe doch was anderes gelernt, so nach dem
Ja,
Motto. Und ich
total.
hatte damals eine Ausbildung, ich erinnere mich auch wirklich, Dozenten und Supervisorinnen, die da sehr streng waren, was so das Selbstoffenbaren anging. Also das war teilweise wirklich gar nicht erwünscht. Und was ich auch so jetzt im Nachhinein so problematisch daran fand, ist, wenn es halt so gar nicht erwünscht ist, kann man auch nicht drüber reden, dann kann man auch nicht damit arbeiten und man kann es auch nicht differenzieren.
Ja.
Und das Schöne bei Yalom ist, der macht das, der redet drüber und der differenziert das durchaus. Ne? Der unterscheidet ja zum Beispiel Selbstoffenbarung im Sinne von, erzähle ich jetzt was ganz Persönliches aus meinem Leben, oder Selbstoffenbarung, erzähle ich jetzt etwas, was in diesem Moment gerade emotional in mir passiert in der Beziehung. Also er ist da ja sehr feinfühlig und unterteilt sehr genau, was er wann sagt. Und ich glaube, das macht er halt und kann er halt, weil er eben offen damit umgeht, weil es eben ein offenes Thema ist. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, auch in vielen Ausbildungen, dass es eben nicht gewollt ist, ne? Dass es dadurch auch kein Thema ist, über das man reden darf und was man ausdifferenzieren darf.
Total.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, aber der Satz blieb bei mir hängen, dass wahrscheinlich die meisten Therapeutinnen eher zu viel als zu wenig Angst vor einer Selbstoffenbarung haben.
Zu viel Angst vor der eigenen Selbstoffenbarung?
Ja.
So im Sinne von da mache ich was falsch oder da verstoße ich gegen eine therapeutische Regel. Ja,
genau. Ja, und vielleicht auch, da werde ich nahbar. Also wir kommen da ja auch mit eigenen Themen in Kontakt, wenn wir etwas von uns mit einbringen. Und das macht es komplizierter, ne? Es ist einfacher, sage ich mal, hinter dieser weißen Wand zu sitzen oder hinter dem Manual zu sitzen.
Okay,
aber selber auch berührbar zu sein, ne, nah zu sein in dem Sinne, das ist schon nochmal was anderes. Da wird man auch anders gefordert, finde ich.
Voll. Ich finde, das macht total viel Sinn und gleichzeitig, ne, wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich total paradox, weil das Ziel von vielen Therapien ist es ja gerade, den Patienten mehr zu sich selbst zu bringen und wirklich in echten Kontakt mit sich selbst und anderen zu kommen. Und der Gedanke, dass man dann eben selbst als Therapeut, Therapeutin sich, ne, wie du gerade gesagt hast, auch eher versteckt hinter dieser weißen Wand, zeigt möglicherweise ja wirklich auch die eigene Angst in Bezug auf so eine echte Begegnung.
Ja.
Und dann macht man ja im Endeffekt genau das, was man eigentlich von seinen Patienten erwartet. Das ist ja eigentlich gar nicht so gut.
Ja, ich glaube, das stimmt oft. Und ich glaube, gerade in der Analyse predigen wir ja und haben ja auch sinnvollerweise diese Grundregel, dass wir sagen, der therapeutische Raum soll der Raum des Patienten sein, ne? Und eben nicht der eigene. Und grundlegend ist das ja auch sinnvoll und richtig, ne? Der Gedanke ist eben, dass man da nicht in, dass man da nicht den Rahmen der Abstinenz verletzt und es eben um den Patienten geht und gut reflektiert wird, ne? Was kommt von einem selber, was kommt vom Gegenüber. Aber ich glaube, dass das oft damit verwechselt wird, sich dann gar nicht zu zeigen.
Ja, voll. Ich finde, da muss man auch total differenzieren. Mir fällt gerade ein, als ich mich nochmal ein bisschen vorbereitet habe für die Folge heute, hatten wir auch vor dem Intro kurz drüber gesprochen, dass wir beide auch nochmal in das Buch Der Panama-Hut geguckt haben.
Ja, ja.
Von Yalom. Oder eben, was einen guten Therapeuten ausmacht, so heißt das ja auch. Wo er wirklich auch ganz, ganz viele Beispiele gibt und auch ganz viele Sequenzen auch einfach teilt. Und ich finde irgendwie, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ne, wie geht es eigentlich, wie ist man denn auch eigentlich als Therapeut, Therapeutin echt und wie begegnet man denn echt? Vielleicht kann ich mal kurz eine kleine Sequenz vorlesen, wo ich finde, dass das total deutlich wird. Ne? Also diese echte Begegnung. Und wo eben auch deutlich wird, finde ich, dass es eben nicht darum geht, dass ich jetzt einfach als Therapeutin mich hinsetze und jetzt irgendwie von meinem letzten Streit erzähle oder mit meinem Konflikt mit meiner Mutter oder so. Darum geht es eben ja gerade nicht. So, ich guck mal gerade. Also, so. Das ist eine Sequenz, wo Yalom sozusagen, also es ist eine Intervention von Yalom, Sätze, die er an einen Patienten richtet, nachdem er nochmal bespricht in seinem Buch, dass er davon überzeugt ist, dass viele Patienten, die zu ihm kommen, große Schwierigkeiten haben, enge Beziehungen aufzubauen. Und dass eben dieses Verhalten vom Patienten im Hier und Jetzt und so auch in der therapeutischen Situation ganz klar etwas mit ihren Beziehungsproblemen zu tun hat. Und darauf nimmt er Bezug, indem er sagt, Ted, also das ist jetzt der Name des Patienten, ich merke sehr wohl, dass Sie meinen Blick meiden. Ich weiß natürlich nicht, warum Sie beiseite schauen, aber ich merke, dass es mich veranlasst, sehr sanft mit Ihnen zu sprechen, fast als ob Sie zerbrechlich wären. Und dass mein Eindruck von Ihrer Zerbrechlichkeit in diesem Gefühl resultiert, ich müsste ganz vorsichtig sein, müsste sorgfältig alles abwägen, was ich zu Ihnen sage. Und diese Vorsicht hindert mich dann daran, spontan zu sein, mich Ihnen nahe zu fühlen. Überraschen Sie meine Bemerkungen? Haben Sie vielleicht schon mal so was Ähnliches gehört? Genau. Das, ja, ich finde, das
Ist wundervoll, ne?
zeigt irgendwie, ja, total. Also ich bin total begeistert. Das ist so, ich finde, das zeichnet so total ab, worum es geht und was ich glaube, wenn ich das so sagen darf, uns auch beide so begeistert an Yalom.
Ja.
Ne? Wie er so explizit die Beziehung im Hier und Jetzt anspricht.
Ja.
Ne?
Und ich finde auch auf eine, also sehr feinfühlige, sehr angebrachte Art. Ich musste die ganze Zeit daran denken, also wenn mir solche Situationen in meiner eigenen Praxis begegnen, dann erlebe ich ganz oft, wie wichtig das ist, dass ich auch auf diese Art erkennbar werde, also auf die Art, dass ich mein eigenes Erleben in diesem Moment teile. Aber wie wichtig dabei gleichzeitig auch eine gewisse Feinfühligkeit ist. Also auch das will ja gut reflektiert sein. Und das sagt Yalom auch. Und ich glaube, er sagt sogar im Panama-Hut, dass es ja auch aufs Timing ankommt.
Na klar, na klar.
Eben, dass es dafür eben auch diese stabile therapeutische Beziehung braucht. Also die Beziehung, die Zeit hat zu reifen. Und sich zu etablieren und in der dann eben auch mit ein bisschen Mut sowas gewagt werden kann.
Ja, und damit mit diesem Mut genau, den du gerade ansprichst, würde man ja ein bisschen vielleicht auch gegen die eigene Angst als Therapeutin
Ja.
sozusagen ankämpfen,
Ja.
ne, sich
Ja.
zu
Ja.
zeigen. Ich muss irgendwie gerade, ist ganz witzig, ich muss gerade an so einen Satz denken, den ich meiner Supervision gehört habe oder meine Supervisorin mir gesagt hat, irgendwie sowas nach dem Motto, ich zwinge meine Patienten echt zu sein, indem ich es ihnen vormache. Und ich finde, das ist mir auch so sehr im Kopf geblieben und es zeigt irgendwie so sehr, dass ich kann ja nicht, ich kann ja schlecht etwas erwarten, ohne es selber, ne,
Ja.
auch zu zeigen. Ja.
Da fällt mir jetzt auch wieder ein Zitat ein und auch wieder weiß ich nicht, wo ich es gelesen habe. Ich meine mich zu erinnern, es war vielleicht in einem Buch von einem anderen Lieblingsautor von mir, von Michael Parsons, aber ist auch nicht so wichtig.
Nicht etwa von Yalom.
Nein, es gibt noch andere Leute, die ich lese. aber ich habe wirklich viel von Yalom gelesen, tatsächlich. Es ist ganz toll. Und zwar, ich glaube sogar, es war Ralf Zwiebel, der es gesagt hat, ein anderer toller Autor. Egal. Der Punkt ist, er beschreibt in seinem Buch Patienten, das ist ungefähr jetzt ein grobes Zitat, Patienten, die die Hitze der Übertragung meiden. Und er meint damit, wenn Patientinnen dieses Beziehungsgeschehen vermeiden. Und er beschreibt, wie, genau wie du gerade sagst, ein Therapeut oder eine Therapeutin selber diese Hitze aushalten muss, damit der Patient das eben auch kann. Und das hat mich gerade ganz, ganz stark daran erinnert, was du gesagt hast. Und das finde ich total wichtig. Also diesen Mut eben auch selber zu haben. Und ich glaube wirklich, wir machen viel, auch in der Psychotherapie, auch ganz doll unbewusst, womit wir das vermeiden, also womit wir uns selber total auch in unserer Komfortzone halten.
Voll.
Ja, es beginnt ja mit dem Therapiezimmer, ne? Es ist dein Zimmer, Patient kommt da rein, du fühlst dich da wohl, also idealerweise zumindest. Und der Lom hat ja sogar Hausbesuche gemacht, ne? Also der ist ja auch da sogar aus seiner Komfortzone rausgegangen, aus dem eigenen Therapiezimmer rausgegangen, hat den Patienten oder die Patientin besucht. Und ich glaube, das ist das, was der einfach so gut kann. Der kann mutig sein.
Ja. Und Mut ist ja so, also für mich mit das Wichtigste in der Psychotherapie.
Ja.
Es geht so viel um Mut. Ja.
Ja, natürlich. Also ich weiß, was mir, glaube ich, mit am schwersten fällt, ist, wenn ich in Situationen komme, wo ich echt irgendwie zugeben muss, okay, das war gerade nicht gut oder da war ich gerade überfordert oder da wusste ich gerade auch nicht. Und ich merke aber auch, wie, also eine Situation, in denen es mir dann gelingt, da mutig zu sein und das anzusprechen, wie viel das mit der Beziehung macht.
Total.
Und wie gut das auch wirklich ist.
Das ist so ein wichtiger Punkt.
Also ich glaube wirklich, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube wirklich, erkennbar zu sein, also auch als Mensch erkennbar zu werden, eben auch mit den eigenen Fehlern oder Unzulänglichkeiten, ne, all dem, was wir halt eben haben, das ist ganz, ganz toll wichtig.
Das finde ich auch. Ich kann mir das total vorstellen, dass es wirklich auch ein prägender Moment für eine Therapie sein kann. Vielleicht auch sogar eine Therapie, die schon sehr lange geht und wo man vielleicht sogar so ein bisschen das Gefühl hat, es stagniert irgendwie. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wenn man wie so einen kleinen Bruch dann erreichen kann. Und dadurch, dass man selber irgendwie zugibt, etwas vielleicht nicht wirklich zu verstehen oder auch vielleicht selber nicht so ganz weiterzukommen oder wie auch immer das jetzt sein mag. Aber ich glaube, dass man eben da die Therapie auch noch mal auf eine andere Ebene heben kann. Und ich finde gerade diese Angst, von der du gesprochen hast, die viele Therapeuten haben, und ich kenne die ja auch von mir selbst, ne, wenn man dann irgendwie ganz, ganz vorsichtig zu sein, ne? Das hat natürlich auch immer viel mit dem Patienten zu tun, was der irgendwie auch überträgt. Aber wenn man dann zu vorsichtig wird, dann verstrickt man sich, glaube ich, ganz schnell, unbewusst, ganz automatisch in so eine gegenseitige Rücksichtnahme. Und das führt dann aber irgendwie dazu, dass man gar nicht richtig weiterkommt. Und ich glaube, dieser Schritt, dann zum Beispiel genau das anzusprechen, ne, so wie du gerade gesagt hast, würde nochmal, also es kann total hilfreich sein für eine Therapie.
Ja, genau. Kann das aufbrechen, und manchmal dachte ich, selbst wenn es so einen Bruch in der Beziehung gibt, und darum fand ich das Wort ganz schön, was du gerade benutzt hast, ist das ja gar nicht oft das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja das Reparieren von dem Bruch. Ne?
Ja.
Da wären wir wieder beim Thema so good enough, ne? Also dass es eben gut genug ist und nicht ideal.
Ja.
Ich musste so dran denken, ein Dozent von mir damals aus der Ausbildung, der hatte immer vom Gabentausch gesprochen. Also,
Rabentausch?
Was man Gabentausch.
Okay.
Also, dass man, Rabentausch wäre auch cool, vom Gabentausch, dass man unbewusst miteinander was austauscht, ohne das zu merken. Man gibt sich gegenseitig quasi ein Geschenk, man gibt sich eine Gabe, und dass es ganz wichtig ist, sich dem bewusst zu werden. Und das kann, glaube ich, ganz oft sowas sein, wie, dass man sich halt gegenseitig schont. So, ne? Also so nach dem Motto, okay, ich frage nicht nach und du sagst es nicht. Und wir müssen uns beide dann nicht in diese hitzige Übertragung begeben.
In die Hitze, ne?
In
da
die
haben
Hitze,
wir wieder die
genau.
Hitze. Ja, voll.
Ja, und das ist halt das, was Yalom macht. Ne? Das sagt er ja auch, dass er, also seine Therapie hat ja ganz viel auch damit zu tun, manchmal in ganz wenigen Stunden möglichst effektiv zu sein, wie er sagt.
Ja.
Und dafür macht er das halt, dass er so möglichst schnell direkt in diese Beziehung reingeht. Und ich glaube, es ist, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Buch, wo er auch einen Fall beschreibt, wo da kommt ein Patient zu ihm und er merkt schon sehr deutlich, worum es da geht, und wie steuert das Gespräch auch sehr schnell auf diesen emotionalen Kern und macht sich dabei die Gedanken, dass er denkt, okay, das ist jetzt echt viel, was ich dem zumute. Ist das gut, das jetzt zu machen? Dann denkt er sich, na gut, aber wir haben irgendwie nur 2 Stunden und das muss jetzt irgendwie einen Raum finden. Und dann spricht er das an, ne? Dann sagt er, okay, also er hat ihm erstmal einen Raum gegeben, er hat erstmal kurz abgewartet und dann hat er gesagt, wir haben leider nicht viel Zeit und das erscheint mir wichtig, ich würde da gerne mit Ihnen drüber reden. Also er bleibt da so weit es geht dabei. Also er wird da nicht grenzüberschreitend, er ist da schon sehr, sehr sensibel, was das angeht, sehr feinfühlig. Aber er bleibt dabei, also er bleibt so weit es geht in dieser Hitze drin.
Das stimmt.
Und das finde ich so das Beeindruckende. Also er kriegt sehr gut hin, diesen Mittelweg zu gehen, ja. ohne unbedingt zu weit zu gehen, aber er bleibt halt dabei.
Voll, und damit verhindert er ja auch, dass es zu einer Übergriffigkeit kommen kann oder so, ne? Indem er sich nochmal die Erlaubnis einholt, darf ich ihm da eine Rückmeldung geben, direktes Feedback jetzt gerade. Also das macht er ja immer wieder, ohne da voll reinzugehen und möglicherweise was zu riskieren.
Genau.
Aber auch gerade, ne, was du gesagt hast, diese Direktheit, die ist mir auch sehr im Kopf geblieben. Also seine Interventionen sind sehr, sehr präzise, sehr durchdacht, sehr, sehr klar formuliert einfach. Und ich finde, er bringt manchmal Dinge sehr, sehr auf den Punkt. Ich weiß noch, das war, glaube ich, auch im Panama-Hut hat er irgendwie auch sowas geschrieben, wie dass er Patienten auch manchmal ganz, ganz klar und direkt darauf hinweist, dass sie früher oder später das Ziel aufgeben müssen, eine schönere Vergangenheit haben zu wollen. Zum Beispiel. Das ist ja schon, ne, schon, ich sag mal, eine relativ harte Erkenntnis. Aber die Art und Weise, wie er das dann mit so einer ja, wie nenne ich das? Mit einer sehr echten Art und Weise, so ein bisschen unaufgeregt. Ja, vielleicht trifft es das ganz gut.
Ja.
Mit so einer Art und Weise rüberbringt. Ja, ich weiß nicht, ich finde gerade kein besseres Wort dafür, aber ja.
Ja, ich finde, unaufgeregt trifft es ganz gut, ne? Also er schafft halt Worte dafür und er schafft halt einen Raum dafür, ne, dass es eben auch okay ist, darüber zu reden. Also so ein bisschen wie, das ist halt die harte Realität und damit müssen wir uns abfinden und die sollte auch benannt werden.
Ja, genau. Also ohne es, sag ich mal so, vieles so zu überdramatisieren oder zu vorsichtig zu sein. Und damit nimmt er so ein bisschen den Ernst von ganz, ganz beängstigenden Themen.
Naja, und er bringt dem Patienten auch, also ich sag mal, Verantwortung bei,
ja,
sozusagen.
Total.
Also sein Ziel ist ja, sich selber als Therapeut überflüssig zu machen. Er hat das, glaube ich, gesagt, so wie Eltern sich idealerweise auch irgendwann überflüssig machen, dass das Kind Verantwortung für sich übernehmen kann, so sollen das die Patienten eben auch hinkriegen, quasi der eigene Therapeut zu werden.
Ja, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, ne? Viele, viele Patienten, die dann irgendwie dazu neigen, die Verantwortung abzugeben. Und er bringt, er hat ganz, ganz viele Kapitel geschrieben darüber, wie er Patienten wirklich ganz, ganz direkt in ihre Eigenverantwortung bringt.
Und ich finde dabei aber auch immer wieder sich selbst so einbringt. Ne? Also ich musste auch daran denken, in seiner Arbeit hat er ja immer sehr deutlich gesagt, was so eigene Einflüsse dabei sind, was ja bei vielen therapeutischen Schulen oft gar nicht der Fall war. Ne? Natürlich ist jede Richtung und Schule irgendwie geprägt durch den oder diejenigen, die sie ins Leben gerufen haben, durch die eigene Biografie. Aber er macht das eben von Anfang an sehr direkt und schreibt das auch sehr direkt. Also die eigenen Einflüsse, wie er zu diesen ganzen existenziellen Themen gekommen ist, zu dieser Philosophie gekommen ist, zur Psychotherapie gekommen ist, vor allem zu dem Thema Tod gekommen ist. Und er macht auch sehr deutlich, dass bei ihm auch eine große Angst dahinter steckt, eben, dass er verschiedene Erfahrungen gemacht hat mit dem Tod, die sehr schlimm für ihn waren und dass ein Großteil von dem, was er macht, getrieben ist durch die Angst vorm Tod.
Ja.
Und ich finde das ganz toll, dass er das macht, weil ich glaube, das, also abgesehen davon, dass es auf uns alle, denke ich, zutrifft, ich glaube auch, dass diese Themen, auf die wir bestimmt gleich auch nochmal so kommen werden, auch ja wirklich grundlegende Themen sind, die uns alle betreffen. Aber ich glaube auch, dass viel von dem, was wir machen, auch aus einer Angst getrieben ist und dass das aber auch per se gar nicht schlimm ist und dass es uns besser geht, wenn wir uns dem zuwenden können und wenn wir eben auch drüber reden können.
Ja, Total. Und da sind wir ja wieder bei der existenziellen Psychotherapie angekommen. Ne?
Genau.
Weil er davon ausgeht, dass das irgendwie eine, meistens, also in den meisten Fällen, irgendwie eine Blockade gibt in einer dieser Themen. Und er bricht das
Genau.
sozusagen auf, indem er irgendwie die Erfahrung ermöglicht, den Raum aufmacht, den Raum öffnet, darüber zu sprechen und eben diese Themen nicht weiter zu vermeiden.
Und ich finde, dabei auch in eine Lebendigkeit reinkommt. Also das Spannende ist ja, er spricht viel vom Thema Tod, aber so die Art, wie er es macht, erzeugt eigentlich Lebendigkeit. Also ich finde immer, wenn ich seine Bücher lese, das macht mir totalen Spaß.
Ja,
Also ich lerne
total.
auch viel, aber es macht auch wirklich, wirklich Spaß. Ich habe dann auch immer Lust, jetzt in die Praxis zu gehen und weiterzuarbeiten. Und nehme doch immer mega viel von mit. Und ich weiß noch, also zu meinem ersten Yalom-Buch, das war, glaube ich, Die Liebe und ihr Henker. Und ich hatte es, glaube ich, damals auf Englisch. Das habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin von mir aus der Ausbildung. Wir haben irgendwie damals über Bücher gesprochen und Lieblingsautoren. Und sie meinte, ja, Yalom ist mein totaler Lieblingsautor. Und ich kannte ihn damals gar nicht. Und ich dachte so, okay, cool, erzähl doch mal. Und dann hat sie mir dieses Buch geschenkt und meinte, lies das unbedingt, das ist ganz toll. Und sie war so leidenschaftlich dabei, dass ich es dann wirklich direkt gelesen habe und war dann wirklich auch ganz begeistert davon. Und es hat mich wirklich, es hat mich angesteckt, diese Leidenschaft, diese Lebendigkeit. Und das ist auch das, glaube ich, weshalb viele Menschen, also ich auf jeden Fall, auch immer wieder zu diesen Büchern zurückkomme.
Ja, und ich finde, das ist ja genau der Punkt, den dann wiederum Yalom in seinen Therapien versucht rüberzubringen. Ne? Gerade diese Lebendigkeit, diese Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf das eigene Leben, ne? Gerade wenn es auch um die Beschäftigung mit dem Tod geht, ist sein Fokus ja eher, was mache ich aus meinem Leben, solange ich lebe, ne?
Genau.
Statt zu sehr diese andere Seite sich anzuschauen.
Genau. Er sagt ja, das beste Mittel gegen Todesangst ist, ein Leben zu führen, das man nicht bereut.
Ach, das ist schön. Und dann sind wir wieder bei der Sinnfrage angekommen, die ja wiederum auch einer
Ja.
der Themen ist.
Ja,
Ne?
genau. Genau. Er sagt ja, es gibt keinen objektiven Sinn im Leben, also es gibt nichts, was uns den Sinn vorgibt. Und an irgendeiner Stelle hat er mal ganz schön gesagt, sinngemäß, so das grausame Schicksal des Menschen ist, in eine Welt geboren zu sein, die keinen Sinn vorgibt, und dennoch müssen wir einen für uns finden und müssen diesen dann eben selber kreieren.
Ja.
Und darauf bezieht er dann ja ganz viel, ne? Er bezieht Religion darauf, er bezieht Arbeit darauf, eigentlich so ziemlich alles, was wir machen.
Ja, und daraus ergibt sich ja dann wiederum, ne, dachte ich gerade, diese Freiheit, von der er auch spricht, die dann aber wieder so viel Angst macht. Also ich finde, man merkt irgendwie ganz gut, finde ich, merke ich auch jetzt gerade, wenn wir so über Yalom sprechen und seine Themen sprechen, dass die einfach alle miteinander zusammenhängen.
Ja, weißt du, woran ich bei Freiheit ganz oft denken muss, bei diesem Punkt, wie sich modernes Dating verändert hat oder auch Jobsuche. Also dieses Klischee früher. Das ist jetzt sehr klischeehaft, was ich jetzt sagen werde, ne? Aber früher, du bist meinetwegen auf dem Dorf aufgewachsen und irgendwie war klar, okay, du hast zwei, drei Möglichkeiten, einen Beruf zu ergreifen. Und irgendwie, egal welchen Weg du nimmst, es ist einigermaßen vorgezeichnet. Oder auch bei der Partnerwahl. Heute hast du unglaublich viele Möglichkeiten, ne? Internet, Dating-Apps etc. Die Welt ist mehr oder weniger offen. Wir haben wahnsinnig viel Freiheit in so ziemlich allen Punkten. Und das kann aber auch dazu führen, dass man dann gar nichts macht,
Ja.
weil diese Freiheit so überwältigend ist. Also ich erinnere mich, ich kenne viele Menschen, nicht nur in der Praxis, aber auch privat, die sehr doll damit kämpfen, mit diesem, ja, ich könnte mir jetzt den und den Partner suchen, in Anführungszeichen, aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein besserer.
Ja.
Oder ich könnte jetzt diesen und diesen Job annehmen, aber vielleicht bin ich woanders ja glücklicher oder habe da mehr Gestaltungsspielraum oder kriege da mehr Geld. Also ich glaube wirklich, je mehr Freiheit wir haben, desto überfordernder kann das auch sein und desto mehr Angst kann das wirklich auch machen. Ich glaube, Jalom sprach mal von diesem Abgrund der Möglichkeiten.
Und da geht es ja um dieses einerseits dieses streben nach dieser Freiheit, weil sie eben so viel Gestaltungsmöglichkeiten irgendwie hat und wir das ja auch irgendwie gerade wollen und brauchen. Und gleichzeitig suchen wir dann auf der anderen Seite eben nach dieser Struktur, nach der Ordnung, nach dem festen Rahmen. Und ich finde das, also ich meine, wenn man jetzt mal auch ganz untherapeutisch, ne, darauf blickt, dann finde ich, ist es ein total nachvollziehbarer Gedanke oder eine nachvollziehbare Angst oder etwas Nachvollziehbares, was da passiert, ne, dass einen so die Vielzahl an Möglichkeiten auch einfach überfordern kann, ne, die dazu führen kann, dass man sich eher zurückzieht, dass man eher Angst davor hat, dass man eher verunsichert ist, welche Entscheidung treffe ich jetzt? Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann treffe ich lieber gar keine. Also, ne? Ja.
Und so wird eigentlich dann so die Angst vor dieser Freiheit eigentlich eine Angst vor Entscheidung und eine Angst vor Verantwortung.
Ja.
Ich glaube, deshalb möchte er seinen Patienten das beibringen, diese Verantwortung zu übernehmen für sich und für die eigene Entscheidung und für die eigene Freiheit.
Ja.
Ich finde auch, also diese beiden Punkte Freiheit und Sinnhaftigkeit, sind da sehr nah beieinander.
Total. Finde ich, wird mir auch gerade noch mal bewusst, ne? Wie sehr das zusammenhängt.
Und der vierte Punkt, also wir hatten jetzt Tod, Freiheit, Sinnhaftigkeit, ist ja Isolation. Und da spricht er ja davon, dass es immer eine Kluft gibt zwischen zwei Menschen, die sich auch gar nicht überbrücken lässt, aber dass das Ziel der Psychotherapie, also der Beziehung zwischen Patient und Therapeut, schon sein sollte, diese Kluft möglichst gering zu machen. Er sagt, trotz Nähe bleibt letztlich eine ganz existenzielle Einsamkeit, die uns fundamental aber große Angst macht. Und Beziehungsprobleme entstehen, wenn Menschen versuchen, diese Isolation zu leugnen. Und was in der Therapie passieren soll, ist eben, dass die Nähe zugelassen werden kann, also dass eine echte Begegnung passiert, die aber nicht in Abhängigkeit und Verschmelzung übergeht. Der einzige Trost sei, das Wissen gut gelebt zu haben, wie er sagt.
Ja.
Und ich finde, das zeigt sich ja auch ganz doll, wenn man so ein Gegensatzpaar aufstellt, ne? So Wunsch nach Verschmelzung auf der einen Seite, wenn jemand ganz, ganz viel Nähe braucht und ganz schnell, vielleicht auch, weil es das früher mal nicht gab, und aber auch auf der anderen Seite des Extrems sozusagen die Vermeidung von Nähe.
Ja.
Und man könnte ja beides auch sehen als eine Angst vor diesem Gefühl von Isolation, also eine Angst davor, sich als getrennt vom anderen zu erleben. Und die eine Umgangsweise ist quasi durch die starke Nähe diese Angst wegzumachen sozusagen, sodass man verschmilzt und diese Kluft quasi verdrängen kann. Und die andere Herangehensweise wäre, dadurch, dass man die Nähe überhaupt erst vermeidet, vermeidet man auch dieses Gefühl von Isolation, was eben dabei aufkommt, wenn Nähegefühle entstehen.
Überlege gerade, ob ich dazu irgendwie noch was sagen wollte.
Also, was mir sonst dazu einfällt, noch als Beispiel, wo so alle vier Dimensionen zusammenkommen,
Ja,
dachte ich,
unbedingt.
ist so Elternschaft. Ich dachte so, also wenn man selber Kinder hat, hatte ich so den Eindruck, dann werden alle vier Dimensionen davon berührt. Und ich finde, man kann sich auch fragen, ob Elternschaft auch zum Teil eine Art ist, mit diesen vier Punkten umzugehen. Also mit der Angst vor Tod, mit der Angst vor Isolation, mit der Angst vor Freiheit, der Angst vor Sinnlosigkeit. Weil ich mir vorstelle, also wenn man jetzt ein eigenes Kind hat, dann ist man auf der einen Seite natürlich zwangsläufig mit dem eigenen Tod konfrontiert, weil da ist damit einmal eine jüngere Generation. Ne? Man selber wird damit konfrontiert, älter zu sein. Und auf der anderen Seite kann es aber auch ein Gefühl geben von, da lebt was von mir weiter.
Oh ja,
Also es
das
kann ja auch so
stimmt.
eine Abwehr sein vor so einer Todesangst. Ne? Und auch dem Leben ein Gefühl geben von, ich lebt das Leben so, dass ich es eben nicht bereue. Also, das ist jetzt nicht für jeden Menschen so, aber für viele Menschen ist Elternschaft ja auch ein großer Wunsch. Und ich glaube, das spielt ganz doll damit zusammen, mit diesem ein Leben zu leben, was man nicht bereut. Ich erlebe viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen hätten Eltern werden wollen, aber es hat nicht geklappt und ich erlebe sehr, wie diese Menschen darunter leiden. Mhm. Nicht, dass das für jeden Menschen jetzt das Passende ist. Ich erlebe auch Menschen, die sind Eltern geworden und die leiden dann darunter wiederum, weil es eben nicht das Richtige war. Mhm. Aber mein Punkt ist einfach, ich glaube, so dieses ein Leben zu leben, was man nicht bereut, also dass es dann eben auch einen Sinn gibt, ne? Das wäre diese nächste Dimension, ja, wieder einen Sinn darin zu finden in der Elternschaft. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz prägnanter Punkt da drin. Weil ich finde, wenn man Kinder hat, dann sind so Punkte wie Sinn und auch Freiheit, da muss man da nicht viel drüber nachdenken oft, weil du wachst halt morgens auf, du hast dein Programm, du weißt, was du machst als Elternteil. Das heißt, da ist sowieso nicht viel Freiheit. Also die Schwierigkeit ist, glaube ich, eher, dass es zu wenig Freiheit ist. Aber es ist halt eine festgegebene Struktur.
Ja,
ne?
Und da haben wir wieder die diese Struktur Angst, und die Ordnung drin.
Genau,
ne?
genau. Diese Angst vor zu viel Freiheit ist da normalerweise kein Thema, eher das Gegenteil. Und Sinnhaftigkeit ist eben auch da. Und Isolation, ne, das Thema Verschmelzung auch. Also wenn du ein kleines Kind, dein eigenes kleines Kind im Arm hast, was durchaus Nähe- und Verschmelzungswünsche ja hat an die Eltern, auf die man dann auch als Elternteil natürlich wunderbar eingehen kann, das macht ja auch was mit den Eltern. Also das ist ja auch eine Form von intensiver Nähe, die ein so eine fundamentale Getrenntheit, wie Alom sie anspricht, dann auch gut abwehren lässt, gut vergessen lässt. Ich glaube, in den Fällen wird es dann immer spannend, wenn das Kind dann irgendwann eben zunehmend eine eigene Persönlichkeit entwickelt und dann irgendwann Nein sagt und dann irgendwann vielleicht auch aus dem Haus rausgeht und zum Teenager wird und dann diese Getrenntheit wieder spürbar wird.
Ja, dann ist man dann vermutlich sehr direkt konfrontiert mit dieser Differenziertheit, ne? Dann. Und der Erfahrung von, das sind, ne, sind zwei unterschiedliche, eigenständige, getrennt voneinander, also Menschen, die sozusagen getrennt voneinander sind, das würde ja so ein bisschen entgegen dieser Verschmelzungswünsche gehen.
Ganz genau, ja.
Ja, ist ein schönes Bild. Ich finde, das kann man sich total gut vorstellen.
Und ich finde auch, es geht ja immer irgendwie bei allen Punkten um so, also so zwei Extreme, die man sich vorstellen kann, ne? So was wir eben bei Isolation oder man kann ja auch Nähe sagen hatten, entweder so ganz viel Nähe und Verschmelzungswünsche oder komplett Vermeidung von Nähe und von Beziehung und irgendwie diesen Mittelweg zu finden, ne? Dadurch, dass man eben eine Verantwortung findet und nehmen kann für die eigene Lebensgestaltung, für die eigenen Bedürfnisse. Und das ist verdammt schwierig. Also das wird manchmal, glaube ich, vielleicht auch nicht ganz so deutlich in seinen Büchern. Ich glaube, das wäre, wenn ich eine Kritik äußern müsste, dann wäre das jetzt so, weil ich finde, so in den Büchern von Yalom, da, also ich frage mich immer, wie würde er mit jemandem arbeiten, der oder die vielleicht schwer traumatisiert ist und mit beispielsweise der Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation in die Stunde kommt. Und wo genau diese Nähe-Distanz-Abwägung ein sehr, sehr sensibles und ganz schwieriges Thema vielleicht ist. Yalom ist ja meistens, also ist zumindest mein Eindruck so beim Lesen, ja eher auf einem höher strukturierten Niveau unterwegs, sage ich mal. Also die meisten Patienten kommen da ja eher mit neurotischen Themen von dem, was er schreibt.
Hatte ich jetzt aber irgendwie auch eher den Eindruck, also gerade viele Beziehungsschwierigkeiten, einfach im interpersonellen Bereich, aber ich meine jetzt auch noch nicht über etwas gestolpert zu sein, wo es eben um, ich sag mal, niedrigere Strukturniveaus ging bei Patienten.
Aber mal gucken, vielleicht, wenn die Folge da ist, vielleicht gibt es dann einige Leute, die uns da was zu sagen können.
Ja, das wäre doch aber total toll, wenn wir da irgendwie auch in so einen Austausch kommen.
Total, ja, total.
Würde mich freuen. Ja.
Das finde ich auch immer ganz, ganz doll spannend an dieser Arbeit hier, dass es immer wieder auch Leute gibt, die dann was wissen, was beisteuern können oder auch Fragen stellen, wodurch dann wir auch noch, denke ich, ganz viel lernen können.
Voll. Und es geht ja dann noch über diesen Podcast hinaus, den Gedanken finde ich irgendwie ganz schön.
Genau. Mhm. Das finde ich auch. Genau, und jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Genau, wo wir gerade bei so Einflüssen waren. Ja, Yaloms frühe Prägung durch die Analyse und wie er sich dann auch so zu einer anderen Haltung hin entwickelt hat. Ich finde aber schon auch, dass bei ihm immer wieder die ursprünglichen Einflüsse, sage ich mal, die er so mitgenommen hat, die ihn geprägt haben, deutlich werden. Also ich finde, gerade wenn man Die Liebe und ihr Henker liest, das erinnert mich sehr an die Haltung von Jung, also von Carl Gustav Jung, der ja auch gesagt hat, so die größte, also er hat das, glaube ich, Sünde genannt, des Menschen ist eben ist die Unbewusstheit, also sich nicht bewusst zu werden, des eigenen Unbewussten, der eigenen Bedürfnisse, der eigenen inneren Dynamiken. Und das sagt Yalom auch. Also er sagt ja, er arbeitet ungern mit frisch verliebten Menschen, weil die sind dann in diesem Zauber der Verliebtheit und er muss dann eben zu diesem Henker der Liebe werden.
Ja.
Weil das den Menschen diese Angst vor der Isolation nimmt, weil die sich dann total in dieser Verschmelzungsfantasie, in dieser Verliebtheitsfantasie ergeben. Und dass das ja auch was sehr Schönes ist, aber für die Arbeit brauche er es, dass die Person quasi in der Realität wieder ankommt, sozusagen. Und das erinnert mich halt sehr an Jung. Bei Jung heißt es, glaube ich, mir fällt mir nur der englische Begriff ein, Illumination, also so Illumination, falls man das so auf Deutsch übersetzen kann.
Würde ich jetzt auch erstmal sagen. Ich kenne das aber gar nicht, sag mal.
Da geht es eben einfach darum, dass es eben quasi ins Licht geholt wird. Also Jung spricht ja vom Unbewussten als dem Schatten, dem, was ja. in uns ist, was im Dunkeln ist. Und das Ziel, also die Aufgabe der Therapie ist eben, das bewusst zu machen, die inneren Anteile bewusst zu machen, die in uns sind, also den Schatten bewusst zu machen, weil sonst passiert es andersrum, nämlich dass der Schatten uns quasi kontrolliert, also dass das Unbewusste uns kontrolliert. Und das kann man ja, also das kann ja jeder Therapeut bestätigen, ne? Das merken wir auch im Alltag, ja, dass wenn Themen zu sehr im Unbewussten gehalten werden, aus welchem Grund jetzt auch immer, dass diese Themen sich ausdrücken, ne? Sei es psychosomatisch oder in Beziehungskontexten oder wie auch immer. Und deshalb ist diese Bewusstmachung so wichtig, diese Illumination. Okay. Und das sagt Yalom halt eben auch. Ich weiß nicht, ob er auch das Wort benutzt, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber sinngemäß sagt er auf jeden Fall das Gleiche, ne? Er spricht da eben auch von Bewusstmachung in dem Sinne von die inneren Wunden, die inneren Anteile müssen bewusst werden. Er macht das dann so, dass er fragt, dass er das Verhalten aufdeckt und dass er dann fragt, wozu könnte das gut sein? Ne? So sinngemäß, wozu machen sie das? Nachdem man das benennt. Ich glaube, er sagt dann sowas wie an einer Stelle, wo er mit einer Patientin spricht und sagt, okay, sie entschuldigen sich die ganze Zeit. Was glauben Sie, wie es mir damit geht, wenn Sie sich immer entschuldigen? Und die Patientin sagt dann sowas wie, ich glaube, das macht sie ärgerlich. Und er nickt, er sagt, ja, das stimmt, das macht mich ärgerlich. Und die Patientin kommt halt auch mit dem Problem, dass immer alle ärgerlich auf sie sind. Er sagt dann, naja, also wenn sie das schon kennen und schon wissen, dass die Leute ärgerlich macht und sie das schon richtig vermuten und sie sich aber trotzdem weiter immer entschuldigen, dann muss das ja einen Grund haben. Und dann fragt er, wozu könnte das denn dienen, sich immer wieder zu entschuldigen, also an diesem Verhalten festzuhalten. Und das ist halt, denke ich, seine Art, wie er das dann sehr behutsam, aber eben auch sehr direkt gleichzeitig aufgreift, dieses Verhalten, und an die Oberfläche holt, also das Licht drauf scheint und fragt, okay, das Verhalten ist da, irgendwie rational macht das ja keinen Sinn, also muss es da noch einen anderen Grund dafür geben. Was könnte dieser Grund sein?
Und damit versucht er ja, das näher ans Unbewusste ranzukommen.
Genau.
Ne? Was der tatsächliche Wunsch oder das tatsächliche Bedürfnis dahinter eigentlich ist oder vielleicht eine Angst, die dahinter steckt. Ja, voll.
Genau. Genau, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Fallgeschichte weitergeht. Ich glaube, es war auch ein Panama-Hut.
Ja, wie so ziemlich alles irgendwie von dem. Wie
so ziemlich alles. Ja, ja.
Ist einfach toll. Also ich möchte hiermit auch nochmal eine klare Empfehlung aussprechen. An den Panama-Hut.
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde auch die einzelnen, es ist ja so eingeteilt in so einzelne Kapitel, die wirklich, ich weiß nicht, maximal so 2-3 Seiten gehen. Und da, finde ich, schafft er es, so diese Sequenzen, diese Szenen, diese Gedankengänge, die er in der Therapie teilt und so direkt und klar er seine Interventionen verpackt. Das Gleiche, finde ich, schafft er auch in seinen Büchern. Also die Kompaktheit dieser einzelnen Kapitel. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Kapitel lese, so mit 2 Seiten lese, da steckt total viel drin, obwohl es eben nur zwei Seiten sind. Aber nicht auf so eine Art und Weise, dass ich mich dann total überladen fühle oder gar nicht richtig verstehe, was ich da gelesen habe, sondern es ist so sehr, sehr angenehm geschrieben. Und
Ja,
das finde ich,
es ist
es
sehr
liest
nah,
sich
finde ich, ne? Es
einfach
ist
total
genau,
gut.
ja. Das finde ich auch. Und du hast vorhin auch schon gesagt, du bist da so wie ich, du unterstreichst dann auch immer ganz viel und schreibst daneben die Seiten
Ja.
ganz viele Notizen.
Ja, genau. Ich nehme mir meistens so einen Stift mit. Ich habe das Gefühl,
Ja.
ich kann fast gar nicht mehr ohne Stift lesen,
Ja,
weil ich
ja.
sowieso irgendwie Schwierigkeiten habe, damit mir Sachen zu merken, die ich lese. Und dann habe ich zumindest die Illusion, dass ich es mir dann irgendwie mehr einprägen kann. Oder wenn ich so kleine Klebezettel irgendwie an die Seite tue oder mir Sachen unterstreiche oder dann nochmal in meinen eigenen Worten an der Seite was dazu schreibe oder so kleine Smileys hinmale oder so. gibt mir
Ja,
das irgendwie
ja.
ein ganz, ganz gutes Gefühl. Dann habe ich irgendwie auch das Gefühl, ich bin dem Buch noch näher.
Ja.
Ja.
Das geht mir auch so. Ich finde das aber auch dann total hilfreich. Das ist auch später, wenn ich nochmal durch das Buch durchblättere, dann einfach nur, dann muss ich ja einfach nur noch sehen, wo ich was markiert habe. Dann bin ich ja schon wieder da.
Ja,
Ich finde
voll.
das gut. Also das hilft mir auch, das nochmal zu verarbeiten. Ich habe
Ja.
es auch noch ein zweites Mal gelesen, jetzt den Panama-Hut, weil ich den auch
Hast du
so gut
das
fand.
komplette Buch nochmal gelesen?
Ja, tatsächlich, ja.
Boah, das ist ja krass.
Ich hab sogar, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es wirklich damit zusammenhängt, weil ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich glaube, es ist ein Zufall. Aber ich habe tatsächlich zu Weihnachten jetzt das neue Buch von Yalom geschenkt bekommen.
Cool.
Er hat mit seinem Sohn, mit Benjamin, hat er ein neues Buch geschrieben. Ich habe es hier gerade lesen, gerade liegen. Die Stunde des Herzens, sich begegnen im Hier und Jetzt. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich bin sehr gespannt drauf. Das ist jetzt gerade, glaube ich, relativ aktuell erschienen. Ich weiß es gar nicht.
Okay. Musst du unbedingt berichten und vielleicht leist es mir dann ja mal aus.
Gerne. Es ist dann aber voller Markierung, also du bist
Okay,
gewarnt.
kein Problem, kein Problem. So.
Ja, auch das finde ich so ein Ding bei Yalom. Also er erzählt ja auch viel von seiner Familie, ne, und er bindet die auch ein. Aber ich finde auch, das macht er auf eine sehr respektvolle Art. Also ich finde, er erzählt nicht zu viel von der Familie. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, was ist eigentlich mit seinen Kindern? Weil ich weiß nicht, ob du die Autobiografie von ihm gelesen hast.
Nee,
Da beschreibt er so, also beschreibt er sein Leben und er beschreibt seine Station und wo er so rumgereist ist. Und ganz oft ist es dann sinngemäß sowas wie, ja, wir waren dann in dem und dem Land und unser Sohn war dann inzwischen bei der und der Nanny oder auf der und der Schule. Und ich frage mich immer, was ist denn mit den Kindern? So, also habt ihr die nicht mitgenommen? Und dann ist es auch am Ende so eine relativ widersprüchliche Zeile oder ein Absatz, wo er dann schreibt, erstmal, er bereut, dass er so wenig Zeit mit seinen Kindern hatte, was dann sehr dieses Gefühl von mir aufgreift, dass ich auch dachte, irgendwie die Kinder kriegen gefühlt sehr wenig. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber so war mein Eindruck. Und danach sagt er aber, er findet das schön, dass er mit so viel mit seinen Kindern macht und so viel mit denen spielt.
Ach, okay. Und er
Das
hat
fand ich
jetzt
ganz spannend.
eben,
Also,
Er hat
sag
jetzt
ruhig.
eben mit einem seiner Kinder dieses Buch geschrieben, das neue, von dem du erzählt
Genau,
hast. Ah, okay.
genau, genau. Das ist mit, ich weiß nicht, ob es sein ältester Sohn ist, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, mit Benjamin. Ich meine, aber das ist jetzt auch nur so aus dem Kopf gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ich meine, Benjamin ist Regisseur und auch Theater und Autor für Theaterstücke, meine ich. Aber das kann jetzt sein, dass das nicht stimmt, was ich gerade sage. Auf jeden Fall, genau, hat er mit dem zusammen jetzt ein Buch geschrieben.
Ah, okay. Macht mich jetzt natürlich direkt ganz neugierig. Also ich bin gespannt, was du berichtest dann vom Buch.
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Allein weil die sich begegnen im Hier und Jetzt, finde ich sehr ansprechend. Ne? Also da kann man vermuten, da geht es wirklich auch wieder um das Hier und Jetzt der therapeutischen Sitzung.
Ja, total. Und das ist ja
Und
genau das, worüber wir heute sprechen, ne? Deswegen passt das so gut.
genau. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich das gelesen habe. Irgendwo hier habe ich auch auf der Rückseite vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr, gelesen. Ach genau, dass es eben auch um einen neuen Ansatz zum Thema Verbundenheit geht. Also auch da bin ich sehr gespannt drauf, weil das auch Themen sind, die mir sehr wichtig sind, die mich sehr bewegen. Sowohl das Arbeiten im Hier und Jetzt, aber auch eben auch das Thema der Verbundenheit. Da gab es lustigerweise hier im Podcast auch eine Folge zum Thema Verbundenheit, und zwar genau vor einem Jahr. Fällt mir gerade ein, passenderweise.
Auch zu Yalom, oder?
Nee, nicht zu Yalom. So. Damals im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel und dem Thema Verbundenheit im Hier und Jetzt und Verbundenheit auch in Perspektive zu Social Media und was das mit uns macht, mit unserem Gefühl von Verbundenheit mit uns selbst und mit der Welt um uns herum.
Okay, verstehe. Ja, ich finde, das ist irgendwie ja auch so das, ich sag mal, das Hauptding, ne, wenn ich an Yalom denke, Beziehung, Begegnung, Verbundenheit. Und gerade das ist ja gerade in der psychodynamischen Therapie ja auch das, worum es eigentlich primär geht. Und ich erinnere mich, an einer Stelle hat er auch sowas geschrieben wie, dass er fragt ja auch ganz gerne seine Patienten, ne, nicht nur am Anfang, währenddessen, sondern auch gerade am Ende, was irgendwie am hilfreichsten für sie war. Und ganz, ganz viele Patienten berichten davon, dass eigentlich oft die, oft Handlungen waren von ihm, die am meisten geholfen haben und die am meisten in Erinnerung geblieben sind. Also es ging einfach, was ich damit sagen will, ganz, ganz oft um etwas Beziehungsgebundenes. Also um die direkte Beziehung, um das Sehen, dass er sich irgendwie auch vielleicht außerhalb des, ne, klassischen Rahmens der Therapie echt interessiert hat. Ich glaube, er hat mal so eine Szene beschrieben, wie er irgendwie einen Patienten außerhalb der Therapie angerufen hat. Ich glaube, irgendwie ein ganz, ganz schwierig, der war in einer ganz, ganz schwierigen familiären Situation und hatte sowieso ein Thema von, dass er irgendwie gar kein so echtes Interesse bekommt, grundsätzlich so im Leben. Und dann hatte ja Lomi ihn irgendwie angerufen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber da hatte der Patient eben gesagt, dass eigentlich diese echte Begegnung, dieses echte Erleben von wahren Interesse von Yalom eben eigentlich mit der wichtigste Punkt in der ganzen Therapie für ihn war. Das fand ich schon ganz bewegend irgendwie.
Ja. Da fällt mir ein, er hat auch einmal in einem Buch was zu Liebe und Großzügigkeit gesagt. Daran musste ich gerade denken, weil du von echter Begegnung gesprochen hast. Ich glaube, er hat gesagt, sein Ziel ist es, diese Fähigkeiten für Liebe und Großzügigkeit im Patienten zu entfachen. Und er muss es bei sich selber eben auch fühlen. Er kann mit einem Patienten, wo er das nicht fühlt, mit dem kann er auch nicht arbeiten.
Ja.
Also ich denke auch, also gerade diese Nähe, das ist das Heilsame, also die therapeutische Beziehung, diese echte Begegnung.
Voll. Ich merke auch, dass das einfach total mit dem resoniert, wie ich auch am liebsten oder gerne arbeite. In dieser echten Begegnung, in der Beziehung.
Ja.
Und ich nehme da einfach wirklich sehr, sehr viel draus mit aus seinen Büchern und denke auch irgendwie ganz oft selber so im therapeutischen Raum an die ein oder andere Intervention oder an die ein oder andere Szene, die ich von ihm im Kopf habe.
Ich finde so, also Yalom macht ja wenig, er hat ja wenig Techniken in dem Sinne, ne? Er sagt ja auch so, diese existenzielle Psychotherapie, das ist für ihn gar keine therapeutische Schule, sondern das ist eine Haltung. Eben ein therapeutisches Bewusstsein zu haben gegenüber diesen grundlegenden Dimensionen des Lebens und das eben mit einzubeziehen. Aber eine Technik, die er dann doch manchmal beschreibt, die er benutzt, die ich ganz spannend finde, ist, dass er Patienten so ein Blatt Papier hinlegt und sagt, okay, jetzt zeichnen Sie mal links und rechts einen Strich und dann verbinden Sie diesen Strich und das ist jetzt so Ihre Lebenslinie. Und nun zeichnen Sie mal nochmal da einen Strich ein, wo Sie glauben, gerade in diesem, da zu stehen im Leben, an welcher Stelle. Und das macht er, um bei dem Patienten so eine Bewusstheit zu schaffen für das Thema Endlichkeit und um die Möglichkeit zu schaffen, sich damit zu befassen, mit diesem Punkt, wo steht man gerade im Leben, wofür müsste man jetzt Verantwortung übernehmen, wie viel Leben bleibt noch und um da eben auch hinzuschauen und diese grundlegenden Themen quasi in den Raum der Therapie zu holen.
Ja, und dann sind wir wieder beim Punkt Verantwortung. Ne? Und ich finde, Yalom macht so deutlich, dass diese Verantwortung macht ja grundsätzlich irgendwie erstmal Angst, aber er, finde ich, schafft es, diese Verantwortung für das eigene Leben und so wie du es auch gerade geschildert hast, wie soll ich das sagen, also er macht daraus etwas, worauf man sich freut, wo man irgendwie Leidenschaft für entwickelt, irgendwie sich irgendwie auszuprobieren, irgendwie kreativ zu werden, echte Begegnungen zu haben, nicht nur in der Therapie, sondern auch außerhalb der Therapie. Also er macht, finde ich, einem so, das hattest du vorhin, glaube ich mal, diese Leidenschaft hast du angesprochen. Und ich finde, das bringt ja so rüber. Gerade wenn es auch um diese Verantwortung geht, die ja wir alle für unser eigenes Leben haben und nur wir alleine, macht er daraus etwas Lustvolles. Ja.
Absolut, ja. Das finde ich auch. Und es macht einfach Spaß, so die Bücher
Ja,
zu lesen, finde ich.
total.
Also, das war, glaube ich, auch in seiner Biografie. Da ist so eine Stelle, da beschreibt er erstmal so ganz herzzerreißend so ein Konflikt nicht, aber ein Gespräch mit seiner Partnerin, was irgendwie gut darauf hätte hinauslaufen können, dass die beiden sich trennen. Und das war ein ganz, ganz tränenreicher und irgendwie emotionaler Moment, wo er auch sehr nahbar wird und wo man auch wirklich mitfühlt, wenn man das liest. Und dann aber wirklich einen Absatz später schreibt er dann sowas wie, ja, und dann waren wir bei meinem ehemaligen Therapeuten, haben dann da zusammen Ecstasy genommen und dann war alles wieder gut. Und
Daran
dann wird
kann ich
das nie
mich
wieder
auch
angesprochen,
erinnern.
das Ganze.
Das weiß ich auch noch. Da dachte ich auch erstmal so, okay. Nicht jetzt das, was ich erwartet habe, aber das ist ja gerade dieses Unkonventionelle, ne?
Ja, und das
Ja.
Menschliche, finde ich, ne?
Ja,
Das Menschliche. Es
total.
ist halt irgendwie, ne, also dass er ihm halt auch nicht so, also dass er niemand so der oder diejenige ist, die so emotional immer gewappnet ist oder alles halten kann oder alle Antworten hat, sondern eben auch durch alle möglichen Höhen und Tiefen und Verrücktheiten geht und manchmal eben Lebenswege ganz abstrus sind und auch lustig sind und sich das alles verbindet und aber all das eine Lebendigkeit in sich birgt irgendwie, die dann eben auch ansteckend ist. Also man liest das dann auch wirklich gerne und wie du sagst, ich finde auch, man freut sich dann auch aufs Leben, also auf die Arbeit als Therapeut, aber auch aufs Leben.
Ja, und dazu fällt mir jetzt noch ein Satz ein, den ich noch mal kurz vorlesen möchte. Und zwar, wo es auch um den Sinn geht, um die Leidenschaft, um das Engagement, worum es eben im Leben geht. Und sagt er, warte, auf das Engagement kommt es an. Und wir Therapeuten erreichen das Beste, wenn wir das, was einem Engagement im Wege steht, identifizieren. Und dabei helfen, es aus dem Weg zu räumen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist nicht erbaulich. Man muss in den Fluss des Lebens eintauchen und die Frage forttreiben lassen. Finde ich ein total schönes Bild. Überhaupt die Bilder, finde ich, die Bilder, mit denen er arbeitet. Das benutze ich auch, finde ich, sehr, sehr gerne in der
Ja,
Therapie.
ja. Ich dachte auch gerade, ich finde, das klingt auch nach einem sehr schönen Schlusswort
Ja, oder?
für heute. Also ich finde, das ist ein total schönes Zitat, das in den Fluss des Lebens einzutauchen und das da auch
Vortreiben zu lassen, genau.
vortreiben zu lassen.
Ja, es hat sowas, irgendwie sowas, auch was sehr Warmes eben, sowas
Ja.
Warmes, Menschliches, etwas, es geht weiter. Ne, auch der Podcast hört zwar auf, aber das Nachdenken darüber geht trotzdem weiter oder der Austausch geht
Ja,
trotzdem weiter. Ne? Ja.
oder die Therapiestunde, die auch aufhört und trotzdem geht es weiter.
Stimmt, ja. Ja, wie schön. Wunderbar.
Ja, toll. Also es hat mich sehr gefreut, dass das heute geklappt hat. Ich fand das ein wirklich, wirklich schönes Gespräch. Und ich fand es einfach echt toll, also mit dir darüber zu reden, weil man merkt total, oder ich merke total, dass du halt auch diese Leidenschaft hast, da auch so ein Jalom-Nerd zu sein. Und das macht einfach total Spaß.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Also, ich finde, wir haben so ein bisschen das miterlebt, worum es eben in den Büchern geht und auch so im gegenseitigen Gespräch. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was Jalom schafft, diese Leidenschaft so weiterzugeben. Nee, war wirklich ein schönes Eintauchen in die Jalom-Welt. Und das muss ich jetzt nochmal zum Ende bringen. Ich war auch hocherfreut. Hier zu sein heute. Das konnte ich
Danke
mir jetzt
sehr.
Nicht verkneifen.
Schön. Ich freue mich immer, wenn das jemand aufgreift.
Ich finde das total toll. Also ich bin totaler Fan von dieser Formulierung.
Super. Vielen Dank. Freut
ja.
mich zu hören. Mhm. Sehr schön. Ja. Wenn jetzt jemand, also wir haben jetzt schon gesagt, eine Empfehlung ist auf jeden Fall der Panama-Hut.
Mhm, ganz
den,
klar.
Den empfehlen wir allen. Und genau, ich werde dir auf jeden Fall berichten, wie ich das Buch von Yalom finde.
Unbedingt.
Das Neue, die Stunde des Herzens. Mhm. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, er interessiert sich für das, was du auf Instagram so machst. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass du da auch einiges mitteilst, dass du den Klinikalltag darstellst, psychodynamische Inhalte und Buchempfehlungen aussprichst. Wo kann man dich finden, wenn man dich da finden möchte?
Du meinst meine Instagram-Seite?
Genau. Genau.
Die heißt, nicht ganz so einen kreativen Namen gefunden wie du, Psychologin Nasser. Also einfach mein Nachname zusammen mit Psychologin. Da findet man mich und das ist eigentlich eine ganz gute Motivation, gerade wenn wir jetzt auch drüber sprechen. Ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit nicht ganz so viel geteilt, weil einfach drumherum irgendwie so viel passiert ist. Aber das nehme ich jetzt ein bisschen eben als Motivation, wieder ein paar mehr Inhalte zu teilen. Mir macht das total Spaß, so ein paar auch psychodynamische Gedanken irgendwie zu teilen oder vielleicht irgendwie Beiträge von anderen, die ich sehe, zu teilen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das finde ich einfach eine tolle Möglichkeit, irgendwie das psychodynamische Wissen irgendwie weiterzugeben und da im Austausch zu bleiben. Und im Endeffekt haben wir uns ja genau darüber auch kennengelernt.
Mhm.
Genau.
Genau, ja, genau. Mhm. Ich finde auch, das ist so diese schöne Seite, die Social-Media-Vernetzung auch haben kann.
Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, ich danke dir total. Wie gesagt,
ja.
Es hat mir auch großen Spaß gemacht und vielleicht war das ja auch gar nicht die letzte Folge. Mal gucken.
Würde mich freuen, na
ja,
klar.
Sehr schön.
Da finden wir bestimmt noch das ein oder andere Thema.
Mhm.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich fand es toll, dass du da warst.
Mhm.
Und damit sind wir auch am Ende für heute. Wie gesagt, Emilia findet ihr auf Instagram, mich auch unter hocherfreut-podcast. Ich werde auf jeden Fall nochmal den Link zu deinem Instagram-Kanal in die Shownotes packen. Da ist der auch zu finden. Ich werde auch nochmal einige Bücher von Yalom unten in die Informationen mit verlinken, beziehungsweise
oh ja.
reinschreiben. Unter anderem natürlich den Panama-Hut, den wir heute besprochen haben. Also ich schaue mal, dass ich alle Bücher, die wir auf die wir heute Bezug genommen haben, damit reinnehme.
Mhm.
Lasst uns auch gerne Feedback zu der Folge zukommen. Und bewertet die Folge gerne dort, wo ihr sie hört. Wie immer, all das hilft dem Podcast beim Wachsen. Und alle weiteren neuen Entwicklungen und hoffentlich auch weitere Folgen mit Emilia, das erfahrt ihr dann natürlich alles im Newsletter. In diesem Sinne, Emilia, ich überlasse dir die Verabschiedung für heute. Was möchtest du uns zum Schluss noch sagen? Das war jetzt unerwartet, oder?
Oh Gott, jetzt hast du ein bisschen Druck aufgebaut. Also passenderweise habe ich jetzt gerade draußen so einen Silvesterböller gehört und dachte irgendwie gerade, okay, das ist irgendwie war so ein ganz guter Abschlusston irgendwie, aber ich glaube, das hat man nicht gehört.
Ich glaube nicht,
Band. Nee. Nee, aber das, ich weiche nur gerade irgendwie auf deiner Frage, merke ich. War tatsächlich, ich möchte mich einfach bedanken für das nette Gespräch.
Ja.
Ich würde mich, glaube ich, nur wiederholen. Und ja, danke.
Ja, das gebe ich zurück. Ich finde, das darf man auch gerne zweimal sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und an alle, die zuhören, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.